Sanft tanzen die Schneeflocken über der Baustelle. Es ist ein winterlicher Morgen im März, als Günther Ransenberg die kurze Frühstückspause nutzt, um sich gemeinsam mit seinen Kollegen von der anstrengenden Arbeit an der Eisenbahnstrecke auszuruhen. Eine Gruppe Mädchen läuft an ihnen vorbei. Jetzt oder nie, denkt sich der Junge und wirft einen Schneeball in ihre Richtung. Die weiße, weiche Kugel zerspringt an der Kleidung eines Mädchens. Sie zieht weiter. Doch dass auf Günthers Jacke ein gelber Stern leuchtet, merkt sie sich. Die weiße Decke ist noch nicht geschmolzen, als ihn die Gestapo nur wenige Stunden später verhaftet. Und den Frühling wird der 15-jährige Junge nicht mehr erleben.
Wewelsburg, der Podcast.
Ich bin Selina Herr aus dem Wewelsburg Podcast-Team. Und bei meinem Rundgang in der Sonderausstellung Ideologie und Terror der SS im Kreismuseum Wewelsburg hat mich das Schicksal dieses NS-Opfers besonders betroffen gemacht. Über ihn, aber auch die Lebensrealität der Gefangenen des KZ Niederhagen spreche ich heute mit Dr. Kerstin Schulte. Hallo Kerstin.
Hallo Selina.
Du bist wissenschaftliche Volontärin. Womit beschäftigst du dich eigentlich hier so die meiste Zeit?
Ja, ich beschäftige mich eigentlich mit allem, was so zur Museums- und Gedenkstättenarbeit dazugehört. Also von der Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen. Ich habe zum Beispiel auch an der neuen Dauerausstellung im letztes Jahr eröffneten Gedenkort mitgearbeitet. Aber auch ja, so der ganz normale Museumsalltag von Führungen bis der Arbeit an Quellen oder der Vorbereitung von Vorträgen gehört eigentlich alles dazu, was man im Museum so macht.
Und heute bist du hier, um mit mir gemeinsam vor allem über das KZ Niederhagen zu sprechen. Deswegen lass uns da direkt mal starten. Das war ja nicht die ganze Zeit ein selbstständiges Lager. Wie ist das überhaupt entstanden?
Genau, also das Konzentrationslager in Niederhagen muss man sich so vorstellen, dass seit 1939 Himmler als Reichsführer der SS KZ-Häftlinge einsetzen will für sein Großprojekt, also die SS-Schule Haus Wewelsburg. Das ganze Dorf soll letztendlich in seinem Sinne umgestaltet werden und deshalb kommen ab Mai 1939 kommt das erste Häftlingskommando nach Wewelsburg, damals noch als Außenkommando des Konzentrationslagers in Sachsenhausen. Die Insassen werden damals in einem provisorischen Zeltlager unterhalb des Schlosses untergebracht. Und ja, die Gründe letztlich für die Einrichtung des Konzentrationslagers ist auch der Mangel an Arbeitskräften, die eben den Umbau der Burg durchführen sollten. Und deshalb kommen dann KZ-Häftlinge nach Wewelsburg. Ein Konzentrationslager wird eingerichtet. Und im August 1939 ziehen dann die Häftlinge in das sogenannte kleine Lager am Kuhkampsberg, also etwas unterhalb der Burg. Ja, bei einem Fluchtversuch 1940 werden dann zwei Häftlinge rücksichtslos von der SS erschossen, was eben die Bevölkerung hier in den umliegenden Dörfern, die von diesem Sucheinsatz betroffen sind, sehr schockierte. Und ja, um die Anwohner letztlich zu beruhigen, hat Himmler dann im Februar 1940 die als kriminell klassifizierten Häftlinge, also die ersten Häftlinge, die hier in Wewelsburg ankamen, waren als sogenannte Kriminelle oder eben auch Berufsverbrecher klassifiziert, wurden dann durch sogenannte ernste Bibelforscher. So haben sich die Angehörigen der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas halt noch bis weit in die 1930er Jahre genannt. Die wurden dann eben ausgetauscht, diese kriminellen Häftlinge, durch ja, die sogenannten ernsten Bibelforscher.
Weil die eben quasi ein bisschen als umgänglicher galten?
Die ernsten Bibelforscher haben aus religiösen Gründen keine Fluchtversuche unternommen, weil sie die Haft im Konzentrationslager als von Gott auferlegte Prüfung angesehen haben. Und ja, für das Dorf oder für die umliegenden Dörfer zumindest so erstmal ja scheinbare Ruhe eingekehrt ist und ja, offiziell zumindest keine Häftlinge erstmal Fluchtversuche unternommen haben, so jedenfalls in der Logik der SS. Ja, im Sommer 1940 bauen die Häftlinge dann das wesentlich größere Barackenlager in der Gemarkung Niederhagen auf. Und ab diesem Zeitpunkt steigt die Zahl der Häftlinge auch immer deutlich weiter an, bis dann im September 1941 das Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen zum Hauptlager eben des Konzentrationslager Niederhagen in Wewelsburg erhoben wird und auch weiter ausgebaut wird.
Wenn wir das Wort Konzentrationslager hören, dann bin ich sicher, haben die meisten von uns große KZs vor Augen, also zum Beispiel Auschwitz oder auch Buchenwald beispielsweise. Das KZ Niederhagen ist ja relativ doch klein gewesen im Verhältnis. Ich finde ziemlich groß für so einen kleinen Ort, aber trotzdem ja ein etwas kleineres Lager. Ist die Vorstellung, die wir von einem KZ haben, denn aber auch hier drauf transportierbar? Ist das Bild ähnlich gewesen?
Ja, genau. Also eigentlich alle Konzentrationslager waren grundsätzlich gleich aufgebaut, so eine Mischung aus Steinbauten und Holzbaracken. Ja, diese grundsätzliche Anordnung, wie man sie eben auch aus Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück oder Bergen-Belsen kennt, war es eben auch hier in Wewelsburg, dann eben nur auf in etwas verkleinerter Form, kann man sagen. Aber die grundsätzliche Struktur blieb immer gleich.
Okay. Das heißt, auch mit diesen ganz prägnanten Baracken, die so hintereinander gestellt sind und Stacheldrahtzaun.
Genau, einen Appellplatz, Stacheldrahtzaun, doppelter, der das Lager umgeben hat mit diesen Wachtürmen, die man kennt. Einen Eingangstor, ein Torhaus, das man eben auch so kennt. So sah es auch hier in Wewelsburg aus. Ja.
Wie sah denn die Lebensrealität der Häftlinge im KZ Niederhagen aus?
Ja, wie in den meisten Konzentrationslagern auch, war das Leben auch hier in Wewelsburg extrem hart. Den Häftlingen wurden bei der Ankunft ihre Haare abrasiert. Sie mussten ihre eigene Kleidung ablegen, ihren Namen. Stattdessen bekamen sie auch hier eine Nummer und ja, den sogenannten Häftlingswinkel, der dann eben angezeigt hat, aus welchem Grund sie offiziell inhaftiert worden waren. Sie hatten diese extrem dünne Kleidung, die man eben kennt, diese gestreifte Häftlingskleidung. Vier Männer haben sich in der Regel eine Koje geteilt und auch ein Handtuch. Also kann man daran schon sehen, wie extrem schlecht auch die hygienischen Bedingungen war. Gleichzeitig war die Arbeit hier extrem hart. Die Häftlinge haben zum großen Teil in den Steinbrüchen hier gearbeitet. Das war eine extrem körperlich harte Arbeit. Bei Wind und Wetter waren sie der Witterung ausgesetzt. Dazu dem Gewalt und dem Terror der SS-Männer auf den Appellplätzen. Es war extrem schwierig zu überleben.
Mhm. Eingangs habe ich ja von einem jungen Häftling erzählt, über den wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Günther Ransenberg ist sein Name. Der wurde 1942 in Wewelsburg ermordet. Durch wen, das erklärt uns Jörg Piron, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kreismuseums, jetzt noch mal in Kürze.
Gestapo. Die Geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, war die politische Partei im nationalsozialistischen Deutschland. Sie wurde 1933 gegründet und diente als zentrales Instrument der Repression und Überwachung. Die Gestapo hatte die Aufgabe, politische Gegner, insbesondere Kommunisten, Sozialisten und andere Regimekritiker, zu verfolgen und zu unterdrücken. Sie war bekannt für ihre brutalen Methoden, einschließlich Verhaftungen, Folter und Deportationen. Die Gestapo arbeitete eng mit anderen NS-Organisationen wie der SS, der Schutzstaffel, zusammen und war damit auch maßgeblich am millionenfachen Mord von Juden und Regimegegnern beteiligt.
Die Gestapo führte hier im KZ Niederhagen also auch Exekutionen durch. Was weiß man darüber, Kerstin?
Ja, man weiß, dass das Konzentrationslager ab dem Punkt, wo es auch zum Hauptlager ernannt wurde, zum Hinrichtungsort für die umliegende Gestapo-Leitstelle Ostwestfalen-Lippe wurde. Und die Gestapo konnte eben Menschen ohne Gerichtsprozess anklagen und verurteilen. In Wewelsburg wurden mehrere Jugendliche, aber auch drei Frauen hingerichtet. Der erste war eben Günther Ransenberg. Er gehörte zu den insgesamt 56 Gestapo-Gefangenen, die gezielt zur Hinrichtung in das KZ Niederhagen gebracht wurden, um eben erhängt, davon waren es 42 Gefangene, oder eben erschossen zu werden, das waren 14 Gefangene. Denn seit Kriegsbeginn war es der Gestapo gestattet, Menschen ohne gerichtliches Verfahren zu töten. Und die Fälle, in denen die Gestapo eben eine sogenannte Sonderbehandlung, so haben sie diese Hinrichtung genannt, Die wurden angezeigt und nach Berlin gemeldet. Himmler hat sich letztendlich selbst aber die Anordnung zur Hinrichtung vorbehalten. Und von April 1942 bis März 1943 war das Konzentrationslager hier in Niederhagen, wie andere Hauptlager eben auch, Hinrichtungsort für die umliegenden Gestapo-Stellen. Bis Ende 1942 stand auf den Sterbeurkunden der Hingerichteten als Todesursache Erhängen auf Anordnung des Reichsführers SS. Und seit Einführung des eigenen Standesamtes dann in Wewelsburg im Januar 1943 wurde die auch damals nur scheinbar gesetzmäßige Hinrichtung durch die Bezeichnung Erstickung getarnt.
Also das ist einfach so makaber. Also das Schlimmste finde ich ja persönlich, diese Bezeichnung Sonderbehandlung. Und ja, auch wie du gerade gesagt hattest, dass da im Standesamt eben auch der Tod als Erstickung eingetragen wurde. Was sagt das aus? Aus welchen Gründen wurde das gemacht?
Jeder, der in dieses KZ oder nationalsozialistische Verbrechersystem verstrickt war, wusste natürlich trotzdem, was damit gemeint war. Es war jetzt eher für die Außenwirkung, zumindest diese Sonderbehandlung, einfach ein extrem zynischer Begriff, was dann später die Bezeichnung als Erstickung betrifft. Das ist natürlich ganz klar, dass man da etwas verschleiern möchte, weil gut, wenn man jemanden erhängt, ist der Tod grundsätzlich ja die Todesursache irgendwie schon ersticken, weil man erstickt dann ja trotzdem. Aber ja, es ist eher so eine Verschleierungstaktik, würde ich sagen.
Und erhängt wurde eben auch Günter Ransenberg. Wir wollen diese Folge ja auch nutzen, um die Geschichten von zwei Gefangenen etwas näher zu beleuchten. Zu Anfang hatte ich ja eben schon das Schicksal von Günter Ransenberg angerissen. Kerstin, erzähl uns doch mal bitte genauer, wie der Junge hier in Wewelsburg gelandet ist und vielleicht so ein bisschen was aus seiner Geschichte.
Ja, gerne. Günter Ransenberg wurde 1926 als dritter Sohn einer komplett assimilierten jüdischen Familie in Wennemen, also im Kreis Meschede, im ländlichen Sauerland geboren. Seine Eltern, Jakob und Mathilde, hatten noch vier weitere Söhne und eine Tochter. Ja, die Ransenberg haben verzweifelt versucht, der voranschreitenden antisemitischen Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entfliehen. Ihren ältesten Sohn Rolf konnten sie im März 1938 beim einem Cousin des Vaters in den USA unterbringen. Für die Immigration dorthin war eine Bürgschaft, also so eine finanzielle Absicherung einer außenstehenden Person nötig. Oftmals haben Verwandte in diesen Fällen Hilfe geleistet. In den darauffolgenden Jahren versuchte Jakob vergeblich für den Rest seiner Familie auch Bürgschaften zur Immigration in die USA zu erlangen. Jakob Ransenberg hat dann wegen der Repressalien durch die Nationalsozialisten gegenüber der jüdischen Bevölkerung seinen Arbeitsplatz als Fleischer verloren und einen neuen Arbeitsplatz bei einer Baufirma in Arnsberg gefunden. Da wurde auch Günther 1942 einer Arbeitskolonne im Eisenbahnbau bei Bestwig zugeteilt. In einer Frühstückspause hat sich eben Günther, wie du ja schon erzählt hast, an einer Schneeballschlacht unter Kollegen beteiligt und eben auch vorübergehende Mädchen mit Schneebällen beworfen. Als Jude musste er diesen sogenannten Davidstern tragen und war deshalb auch offensichtlich daran zu erkennen. Eines der Mädchen, die er mit einem Schneeball getroffen hatte, erzählte ihrem Vater, einem SS-Obersturmführer, was passiert war. Und noch am selben Tag wurde Günther von der Gestapo auf der Baustelle verhaftet. Am 15. April 1942 wurde Günther dann wegen sogenannter Rassenschande im Konzentrationslager in Niederhagen erhängt, weil er einen Schneeball auf ein arisches Mädchen geworfen hatte. Er war 15 Jahre alt und seine Familie hat erst nach der Hinrichtung von seinem Schicksal erfahren. Seine Mutter starb dann zwei Wochen später an Herzversagen und Ende Juli 1942 wurde der Vater Jakob mit drei jüngeren Geschwistern von Dortmund ins Ghetto nach Theresienstadt deportiert. Im Herbst 1944 wurden sie dann nach Auschwitz gebracht und dort ermordet. Günthers älterer Bruder Friedel war 1942 direkt nach Auschwitz transportiert worden und dem Außenkommando Bunauwerker der IG Farben zugeteilt worden. Im Januar 1945 wurde er dann in das Konzentrationslager Mittelbau-Dora und später nach Bergen-Belsen verlegt. Er hat überlebt und wanderte in die USA aus, wo auch sein ältester Bruder Rolf lebte, der bereits eben vor Kriegsbeginn dorthin ausgewandert war. Von der ursprünglich achtköpfigen Familie Ransenberg haben nur zwei, und zwar Friedel und Rolf, den Krieg überlebt.
Also diese Geschichte berührt mich wirklich sehr, und das nicht nur, weil ich auch Mutter eines 15-Jährigen bin, weil man als Elternteil auch weiß, dass Teenager nun mal Teenager sind. Und der war 15, der hat sich einen Spaß gemacht, der hat nicht darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen für ihn haben könnte. Und das zeigt ja auch die Willkür, ne?
Ja, sowas kann man ja nicht als Verbrechen bezeichnen, einen Schneeball zu werfen. Das ist, was Kinder untereinander tun. Was auch, wenn man so will, in dem Sprachgebrauch der Nationalsozialisten arische Jugendliche untereinander getan haben und ohne, dass da irgendwas passiert ist. Von daher alles an der Abstammung festzumachen, ist einfach ein Beleg dafür, für die Grausamkeit des Systems.
Ja, absolut tragisch, das Schicksal von dem Günther Ransenberg. In dem Raum, in dem auch die Kleidung der Gefangenen des KZ Niederhagen ausgestellt ist, befinden sich auch Zitate an den Wänden. Marc Weidmann ist ein Name, den Besucherinnen und Besucher dort lesen können. Kannst du uns die Geschichte auch dieses Häftlings erzählen?
Ja, sehr gerne. Also Marc Weidmann wurde 1923 als Sohn jüdischer Eltern in Polen im Kreis Lemberg, also der heutigen Ukraine, geboren. Die beginnende Verfolgung der jüdischen Bevölkerung während der sowjetischen Besatzungszeit hat ihn daran gehindert, sein geplantes Studium aufzunehmen. Nach der Eroberung Lembergs durch die Deutschen zog ihn die Gestapo zwangsweise zum Arbeitseinsatz heran. Und um einer drohenden Deportation ins Vernichtungslager nach Belzec zu entgehen, entschloss sich Marc Weidmann im Herbst 1942 zur Flucht ins Deutsche Reich. Mit der Urlaubskarte eines katholischen Polen und dem Tarnnamen Stefan Galuschka gelangte er ins Ruhrgebiet. Wegen fehlender Arbeitspapiere nahm ihn dann die Bochumer Gestapo in Untersuchungshaft und er lebte in ständiger Angst davor, dass sie seine wahre Identität entdecken könnten. Nach 5 Wochen Haft kam er dann im Januar 1943 ins Konzentrationslager hier nach Niederhagen. Im April 1943 wurde er dann ins Konzentrationslager nach Ravensbrück überwiesen. Auf dem Todesmarsch kurz vor Kriegsende gelang ihm jedoch die Flucht und in Polen fand er seine Schwester und auch seinen Vater wieder. Aus Sorge vor antisemitischen Übergriffen verließ die Familie schließlich ihre polnische Heimat und Marc Weidmann studierte zunächst in Wien und Paris. Zusammen mit seiner Familie wanderte er dann 1950 in die USA aus. Marc Weidmann erhielt trotz vieler Anstrengungen, die er Zeit seines Lebens unternommen hat, jedoch keine Entschädigung für seine 3-jährige KZ-Haft. 1965 bemühte er sich in mehreren Schriftwechseln darum, Mithäftlinge zu finden, die seine Lagerhaft bezeugen konnten. Das Problem war jedoch dabei, dass in den Akten ja nie sein richtiger Name aufgetaucht war, sondern eben nur der Tarnname des katholischen Polen. Ja, deshalb enthielt er nie eine Entschädigung und starb eben 2003 in den USA.
Das heißt, die Opfer des NS-Regimes, die mussten quasi wirklich beweisen, Belege finden dafür, dass sie in der Zeit im Konzentrationslager gewesen sind. Das konnte er nicht, deswegen hat er keine Entschädigung dafür bekommen.
Ja, leider. So ging es vielen eben ehemaligen KZ-Häftlingen, dass sie ja in der Pflicht standen, das, was ihnen geschehen ist, in irgendeiner Form nachzuweisen. Und wenn man so wie Marc Weidmann eben unter einem Tarnnamen untergebracht war, taucht man eben auch nicht in diesen, ja, in den ganzen Unterlagen der Nationalsozialisten auf und ist es offiziell dann extrem schwierig, die Verbrechen, die einem widerfahren sind, nachzuweisen.
Wie sind die Zitate zustande gekommen? Also gab es nochmal einen Austausch zwischen dem Kreismuseum und Marc Weidmann?
Ja, also das Kreismuseum ist eigentlich von Beginn an im Austausch gewesen, spätestens seit den Mitte der 70er, 80er, 90er Jahre dann mit ehemaligen Überlebenden und deren Familien in Kontakt zu treten und Interviews zu führen, da wo es eben noch möglich war, mit Überlebenden zu sprechen. Und viele sind zum Jahrestag der Befreiung, also am 2. April, besonders in den Anfangsjahren, dann nach Wewelsburg gekommen, um an diesen Gedenkfeierlichkeiten teilzunehmen. Und so sind auch die Zitate in der Gedenkstätte zusammengekommen.
Etwa 3.900 Menschen waren ja in der Zeit zwischen 1941 und 1943 im KZ Niederhagen inhaftiert. Was passierte denn in der Zeit bis zum Tag der Befreiung am 2. April 1945?
Genau, wir gehen insgesamt heute davon aus, dass 3.900 KZ-Häftlinge insgesamt hier untergebracht waren, wovon nachweislich mindestens 1.285, also fast ein Drittel, gestorben sind. Im April 1943 wurde das sogenannte Hauptlager eben aufgelöst und die meisten der zu diesem Zeitpunkt 1.500 Insassen wurden auf andere Lager verteilt. Es blieben 42 Häftlinge in Wewelsburg. Sie wurden als sogenanntes Restkommando bezeichnet und unterstanden organisatorisch dem KZ in Buchenwald. Lediglich 5 Männer, SS-Männer, blieben dann noch zur Bewachung des Restkommandos, sodass das ein Außenkommando war. Die Häftlinge des Restkommandos waren zu diesem Zeitpunkt dann für die Instandhaltung des Barackenlagers zuständig, aber konnten sich trotzdem relativ frei dann im Dorf bewegen. Auch die Arbeit an den Steinbrüchen war eingestellt worden, sodass die Häftlinge auch Zeit hatten, private Arbeiten für Dorfbewohner und die SS-Familien im Ort zu übernehmen. Ja, bis dann am 2. April 1945 um 13.35 Uhr schließlich US-Soldaten das Konzentrationslager dann erreichen und befreien.
13.35 Uhr, das ist ja eine sehr genaue, präzise Uhrzeit, die du da gesagt hast. Woher weiß man das?
Ja, das wissen wir aus den Quellen der US-amerikanischen Armee. Da kann man dann auch nachweisen, welches Regiment dann zu welcher Uhrzeit wo vorrückt.
Jetzt war es ja auch so, dass am Tag der Befreiung die US-Soldaten hierher kamen und ein Teil der Burg ja wirklich ausgebrannt gewesen ist und einige der ehemaligen KZ-Häftlinge aus der Burg Kunstgegenstände noch gerettet haben. Was ist denn da vorgegangen eigentlich?
Genau, also aus Angst vor den Ende März 1945 anrückenden US-Truppen ist der Burghauptmann, also Siegfried Taubert und weitere Angehörige der SS-Burgmannschaft sind mit ihren Familien bereits aus dem Dorf geflohen. Und zuvor mussten aber schon Häftlinge des Restkommandos einen Großteil der Kunstschätze, mit denen Himmler die Wewelsburg ausgestattet hatte, verstecken. Ein Teil mussten sie im sogenannten Turn- und Fechtsaal des Wachgebäudes einmauern und weitere Gemälde, Teppiche und Kunstgegenstände haben sie auf das benachbarte Gut Bödeken, also nur wenige Kilometer von Wewelsburg entfernt, gebracht. Bis dann auch später die sogenannten Monuments Men, die man ja vielleicht auch noch so im Film mit George Clooney kennt, Wewelsburg erreichen im Mai 1945 dann. Ja, und die Männer dieser Monuments Men treten dann auch in Kontakt mit den ehemaligen KZ-Häftlingen, die einen Teil zumindest der Kunstschätze und auch Bücher gerettet haben. Und sie hatten ein Bewusstsein dafür, welche großen Schätze hier lagern und dass sie doch für die Nachwelt erhalten werden sollten.
Absolut. Also ich finde das Wahnsinn, dass man in einer solchen Ausnahmesituation, in der diese Menschen sich sowieso schon seit Jahren befunden haben, dann noch so schnell schaltet und sagt, wir müssen irgendwie diese Kunst aus der Wewelsburg holen. Natürlich sind das Schätze, die ja auch unrechtmäßig in der Wewelsburg gelandet sind und viele auch aus jüdischem Besitz gestammt haben. Aber nichtsdestotrotz, dass die Menschen, die so viel Leid erfahren haben, nicht einfach gesagt haben, wir lassen das jetzt einfach hinter uns. Also ich hätte selbst irgendwie dafür Verständnis, wenn sie einfach nur weggewollt hätten in dem Moment.
Ja, also sie waren ja zu diesem Zeitpunkt dann schon befreit. Die SS hatte das Dorf verlassen. Das war klar, dass die US-amerikanischen Truppen in sehr naher Zukunft anrücken würden. Von daher hätten sie ohne weiteres auch das Dorf verlassen können.
Ja. Und wer sich jetzt nicht an den Film erinnern kann mit George Clooney über die Monuments Men, für die hat Jörg Piron jetzt noch eine kleine Zusammenfassung über die wichtigsten Fakten der Monuments Men.
Monuments Men. Während des Zweiten Weltkriegs wurde eine Gruppe von Kunsthistorikern, Architekten und anderen Akademikern von den Alliierten eingesetzt, um kulturelles Erbe zu schützen und gestohlene Kunstwerke zurückzuholen. Die sogenannten Monuments Men. Unter dem offiziellen Namen Monuments, Fine Arts and Archives Section arbeitete diese Einheit daran, historische Stätten vor Zerstörung zu bewahren und die Kunstwerke, die von den Nazis geraubt worden waren, zu identifizieren und zu retten. Ihr Einsatz war entscheidend, um das kulturelle Erbe Europas zu bewahren.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Gefangenen des KZ Niederhagen, die unter wirklich unmenschlichen Bedingungen hier lebten, gesprochen. Aber auf der anderen Seite des Stacheldrahtes sozusagen lebten ja auch noch Menschen. Was machte die Befreiung des Lagers denn mit den Dorfbewohnern, mit der Dorfbevölkerung von Wewelsburg?
Ja, man muss sich das vorstellen, dass diese Nachkriegsverhältnisse eh schon extrem chaotisch waren. Also sie befanden sich in so einem Zwischenraum zwischen Krieg und Frieden. Also die SS war abgezogen, die Amerikaner gerade gekommen, also offiziell besetzt. Also der Krieg war ja trotzdem offiziell noch nicht vorbei, aber man war jetzt eben besetzt von Amerikanern. Das heißt, man hatte schon fremde Menschen sowieso im Dorf, die KZ-Häftlinge. Ach gut, das Restkommando war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr groß, sie waren noch da. Aber Geflüchtete und Vertriebene, die vor Bombenangriffen aus dem Ruhrgebiet geflohen waren, befanden sich in Wewelsburg und dazu kamen dann jetzt mit der Besatzung nochmal sogenannte Displaced Persons, also Personen, die aufgrund der Kampfhandlungen ihre Heimat verloren hatten, sowie eben die Konzentrationslagerhäftlinge, die jetzt hier zwangsweise waren. Personen, die von den Nationalsozialisten zwangsumgesiedelt waren, Vertriebene. Ja, dazu kamen dann die Geflüchteten aus Osteuropa, die auch da von den herannahenden da sowjetischen Truppen vertrieben waren. All das traf sich in dem relativ kleinen Ort Wewelsburg und die Dorfbevölkerung war auf einmal um ein Vielfaches größer als vorher. Ja, man war mit Menschen konfrontiert, die nicht mal die gleiche Sprache sprechen, anderen Kulturen. Also es war eine große Herausforderung für alle Beteiligten.
Habt ihr vom Kreismuseum Gespräche geführt, vielleicht mit Zeitzeugen, die sagen konnten, wie sich die Dynamik auch im Dorf vielleicht verändert hat oder diese Zusammensetzung auch so viel verschiedenen Persönlichkeiten mit wirklich krassen Geschichten, die da irgendwie aufeinandertreffen. Was hat es denn so emotional vielleicht auch gemacht?
Das Kreismuseum hat ganz viele Interviews tatsächlich auch geführt mit Menschen, die zu diesem Zeitpunkt hier im Dorf gelebt haben, die neu dazugekommen sind und ja, diese Geschichten dieser Menschen erzählen wir in der neuen Dauerausstellung in unserem Gedenkort, der sich eben mit Zwangsmigration beschäftigt und Zwangsmigration ist eigentlich das, was in diesem ganzen Zeitraum zwischen 1933 bis dann aber auch noch weit in die Nachkriegszeit hinein stattfindet. Und da finden sich sehr spannende Geschichten immer wieder, weil es eben etwas macht mit so einem kleinen Dorf, wenn so viele verschiedene Menschen auf so engen Raum dann zusammenkommen und man am Dorfrand so ein Konzentrationslagergelände hat, mit dem man dann ja irgendwie umgehen muss und in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit aber eben auch eher einen Schlussstrich ziehen möchte und die Vergangenheit hinter sich lassen möchte und einen Neuanfang eigentlich eher sucht und dann aber trotzdem immer noch mit diesen Nachwirkungen konfrontiert ist.
Ich glaube, kurz nach der Befreiung gab es ja auch eine Maßnahme des US-Militärs, der Soldaten, die Dorfbevölkerung von Wewelsburg ja gezwungen haben, an einer Beerdigung teilzunehmen, kann man das so sagen?
Ja, genau. Das passiert dann eben auch in dieser Umbruchszeit, in der man eigentlich die Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Aber dann in Wewelsburg wie an anderen Orten in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch sogenannte Sühnebegräbnisse stattfinden. Und in Wewelsburg hängt das eben damit zusammen, dass im März 1945, also wenige Wochen vor Kriegsende, 14 russische Zwangsarbeiter, die in Paderborn wegen angeblicher Plünderungen gefangen genommen wurden, so wie ein Pole, der in einem nahegelegenen Ort einen Mord begangen haben soll, am Schießstand in Wewelsburg eben von Mitgliedern der SS erschossen worden waren. Die Grube, in der sie später beerdigt wurden, war vorher von Personen aus dem der zu diesem Zeitpunkt existierenden Flüchtlingslager ausgehoben worden und anschließend eben auch von Flüchtlingen zugeschüttet worden. Nach dem Einmarsch der US-Truppen in Wewelsburg dann eben im April 1945 ließen diese Truppen den Befehl, die 15 Leichen auszugraben und anschließend zu je 5 Mann in Gräbern ohne Gräbernummer, da eben die Namen nicht bekannt waren, beziehungsweise es auch keine standesamtlichen Unterlagen gab, auf dem Friedhof in Wewelsburg zu beerdigen. Die Exhumierung wurde dabei von NSDAP-Mitgliedern aus dem Dorf durchgeführt und fand am 4. Mai 1945 statt. Ja, ebenfalls auf Anordnung der US-Amerikaner mussten die in dieser Zeit in Wewelsburg lebenden Menschen im Alter von 9 bis 70 Jahren, also zu fast ziemlich alle, an der Aushebung eben teilnehmen und an den bereits verwesenen Leichen vorbeigehen. Ja, die Wewelsburger und Wewelsburgerinnen haben sich später ziemlich kritisch gegenüber dieser erzwungenen Beteiligung geäußert, weil aus ihrer Sicht eben man keine Schuld zusprechen konnte. Ja, weil sie an den Hinrichtungen natürlich nicht direkt beteiligt waren und man sie auch deshalb eigentlich nicht dafür verantwortlich machen könnte aus ihrer Sicht.
Aber geht es da nicht auch so ein bisschen um dieses Sichtbarmachen der Schicksale, dieses Sichtbarmachen der Verbrechen, die hier stattgefunden haben? Weil das ist so eine Frage, die man sich ja heutzutage immer wieder stellt. Wie konnten die Menschen das nicht mitbekommen? Was passiert um sie herum?
Der didaktische Ansatz der Amerikaner war natürlich, die Menschen oder auch die Bevölkerung eben mit den Verbrechen der Nationalsozialisten zu konfrontieren. Und das System des Nationalsozialismus hat natürlich in einem großen Teil dadurch funktioniert, dass Menschen weggesehen haben. Und ja, das war hier auch ähnlich. Die SS hat sich zwar bemüht, das Konzentrationslager von der Öffentlichkeit abzuschirmen, aber jeden Tag sind Arbeitskommandos durch das Dorf marschiert. Die KZ-Insassen mussten durchs Dorf marschieren, wenn sie vom Bahnhof ins Lager gekommen sind. Die Steinbrüche und Baustellen waren zum Teil gut einsehbar. Ja, das lagereigene Krematorium, das später errichtet wird und Leichen werden verbrannt. Natürlich riecht man das ab einem gewissen Zeitpunkt. Das kann man nicht verhindern. Ja, auch aufgrund der Nähe einfach des KZs zum Dorf ist das rücksichtslose Verhalten und gewalttätige Verhalten der SS gegenüber den Häftlingen auch nicht verborgen geblieben. Das konnte man nicht übersehen. Ja, obwohl die SS versucht hat, die Häftlinge eben auch als Schwerverbrecher darzustellen, hat sich die Dorfbevölkerung trotzdem nicht komplett davon überzeugen lassen. Das wissen wir aus späteren Interviews. So weigerte sich zum Beispiel auch die Wewelsburger Feuerwehr bei der Suche nach 2 geflohenen Häftlingen mitzuwirken. Gleichzeitig ist es aber auch immer so ein bisschen ein Zwischending zwischen Verdrängen und nicht wahrhaben wollen, was natürlich auch einhergeht mit einer gewissen Gewöhnung. Also wenn das halt jeden Tag passiert, gewöhnt man sich ja irgendwann auch dran. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Ja, manche Dorfbewohner haben aber auch zaghaft eben versucht, KZ-Häftlingen zu helfen, indem sie eben Brot oder eben was zu essen ihnen zugesteckt haben. Also es gibt diese Geschichten, muss man halt auch erzählen. Also es ist immer so ein Mittelweg.
Eine wichtige Frage bleibt zum Schluss, und zwar, was passierte mit den Tätern? Also wirklich mit den SS-Männern, die hier in Wewelsburg oder an der Wewelsburg für so viel Leid gesorgt haben?
Das ist eine sehr gute Frage und die Geschichte ist auch relativ unbefriedigend, denn ja, Wewelsburg als Teil eben liegt ja in Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen war dann, nachdem die Amerikaner es befreit hatten, dann irgendwann die britische Besatzungszone und das heißt, die britischen Besatzungsbehörden beginnen dann damit, also eine sogenannte War Crimes Investigation Unit zu gründen, also eine Einheit, die sich mit der Ermittlung von Kriegsverbrechen beschäftigen soll und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und das tun sie auch, und im Spätherbst 1945 beginnen sie auch damit zu ermitteln, Und in Wewelsburg lauten die Vorwürfe, aufgrund der diese Einheit eben ermittelt, auf Mord und Misshandlungen im Konzentrationslager in Niederhagen. Das Hauptquartier dieser Gruppe lag in Bad Oeynhausen und erste Hinweise für diese Ermittlungen erhält die Gruppe, wie an anderen Orten auch, durch Briefe aus der Zivilbevölkerung, aber auch von Überlebenden, die dieser Ermittlungseinheit eben auch Informationen zu Tätern liefern und ihren möglichen Aufenthaltsorten. Einige dieser Täter ermittelt man auch. Man erhebt Anklage bereits früh ab den Jahren 1947, 48, 49 finden dann auch sogenannte Spruchgerichtsverfahren gegen die Täter statt. Einige werden verurteilt zu wenigen Monaten, manche auch Jahren Haft. Ja, die gelten dann relativ schnell auch als abgegolten und mit Beginn der jungen Bundesrepublik treten dann sogenannte Straffreiheitsgesetze in Kraft, ja, wonach dann Verfahren gegen Täter entweder eingestellt werden oder auch die verhängten Strafen, aufgrund derer sie Eintragungen haben in ihrem Strafregister, die dann nach und nach gelöscht werden, sodass spätestens ab Mitte der 50er Jahre die Täter eigentlich alle Eintragungen aus ihrem Lebenslauf verschwunden sind und sie ein komplett unbeschadetes Leben wieder führen können, während die Opfer es oft deutlich schwerer haben, überhaupt eine Entschädigung zu erhalten und manche niemals dafür entschädigt werden.
Ja, haben wir ja auch in dieser Folge gehört, dass es ja dem Marc Weidmann passiert, der gar keine Entschädigung bekommen hat, weil er es nicht beweisen konnte.
Ja, und das ist leider gar kein Einzelfall.
Das ist wirklich sehr schrecklich. Ich danke dir aber sehr dafür, dass du heute vor allem den Menschen in dieser Folge eine Stimme gegeben hast, die in Wewelsburg zu Opfern des NS-Regimes wurden. In der nächsten Episode geben wir den stummen Zeugen eine Stimme. Originalobjekten, die im Kreismuseum ausgestellt werden und die ebenso emotionale, aber auch erschreckende Geschichten erzählen können. Bis dahin, Dankeschön, Dr. Kerstin Schulte.
Danke, dass ich die Geschichte erzählen durfte.
Und wir hören uns in der nächsten Folge. Hört natürlich auch gerne in alle anderen Folgen rein, bewertet uns bei Spotify und empfehlt den Podcast Wewelsburg gerne weiter. Tschüss.
Wewelsburg ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag des Kreismuseums Wewelsburg. Host Selina Herr. Gast Kerstin Schulte. Redaktion Joris Alexander Krug. Einspieler mit wissenschaftlichen Erklärungen Jörg Piron. Sprecher Matthias Milberg. Sound- und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.